Es ist immer noch ein bisschen regional unterschiedlich, aber eigentlich bundesweit besteht das Recht auf den assistierten Suizid in der Voraussetzung, dass natürlich so ein Gesuch rechtlich geprüft wird. Und da geht es eben einzig um diese Freiverantwortlichkeit. Ich werde Sie nicht reanimieren und ich werde jetzt Ihnen diese Infusion anhängen und dann werden Sie sterben. Und hat das so wenig empathisch, wenig liebevoll und sehr sachlich und nüchtern dem alten Mann gegenüber geäußert. Und das finde ich sehr schlimm.
Herzlich willkommen zu Mission Gesundheit. Ich bin Dr. Hadi Saleh. Heute sprechen wir über ein Thema, das viele Menschen bewegt und gleichzeitig oft mit Unsicherheit, Emotionen und kontroversen Diskussionen verbunden ist. Sterbehilfe. Was genau verbirgt sich eigentlich hinter diesem Begriff? Welche Formen der Sterbehilfe gibt es? Was ist in Deutschland erlaubt? Und wie wird das Thema in anderen Ländern gehandhabt? Vor allem aber stellt sich die Frage, wie wir als Gesellschaft mit den Themen Selbstbestimmung, Würde und Entscheidung am Lebensende umgehen wollen.
Experte der Woche.
Um diese Fragen besser zu verstehen, freue ich mich heute auf eine Gesprächspartnerin, die sich intensiv mit dem Thema Sterbehilfe auseinandersetzt. Zu Gast ist Dr. Claudia Kettler. Sie ist Allgemeinmedizinerin mit eigener Praxis in Berlin. Mit ihr spreche ich über die verschiedenen Formen der Sterbehilfe, die rechtlichen Rahmenbedingungen in Deutschland, die Perspektiven von Betroffenen und Angehörigen sowie über ethische Fragen, die mit Entscheidungen am Lebensende verbunden sind.
Claudia, sehr schön, dass du hier bist. Ich freue mich schon lange darauf, dass wir uns unterhalten. Du bist Fachärztin für Allgemeinmedizin und machst Familienprävention und funktionelle Medizin. Wie definierst du denn Familienprävention?
Also wenn man viele, viele Jahre in der Allgemeinmedizin unterwegs ist, dann hast du natürlich mit Familien zu tun, die natürlich vom Baby bis zum Greisen alle Familienmitglieder beinhalten. Und natürlich guckst du auch, wenn die Mutter eine Frage hat, können Sie mal auf mein Kind gucken, schaust du dir die Kinder an. Du begleitest eigentlich die Menschen über Jahrzehnte. Und in dem Moment, wo du halt siehst, jetzt kommen die in die Pubertät und haben sie diese Probleme und jene Probleme, dann kommt es von einem zum anderen und am Ende betreibst du eben Familienprävention, indem du halt rechtzeitig guckst, wie geht's dem pubertierenden Mädchen, wie sind die Werte, was macht sie für eine Entwicklung durch, ne? Und das, was ich halt erlebt habe, sind eben auch die Freunde meiner Kinder, die zu mir kamen, als Hausärztin, den vierjährigen Freund meines Sohnes, der dann eben ein akutes Problem hatte, den ich behandelt habe. Und dann bleiben die über Jahre und plötzlich sind sie jetzt knapp 20-jährige Männer geworden, die immer noch gerne zu mir kommen. Und ich behandle die Eltern und die Schwiegereltern und Großeltern. Und das ist in der Allgemeinmedizin halt eigentlich so mein tägliches Brot. Und ich finde es eben schön, wenn man einen ganzheitlichen Blick hat, ein bisschen über den Tellerrand guckt. Und halt wirklich, ja, eigentlich ein Leben lang, zumindest einen Teil des Lebens, sie begleiten kann. In der Regel sind das ja dann meist so 30 Jahre locker.
Das ist schon eine lange Zeit.
Das ist eine lange Zeit, tatsächlich.
Jetzt kommt Werbung in eigener Sache. Wir hören ja von den ganzen Experten, die hier im Podcast sind, immer wieder, dass Menschen erst sich mit Gesundheit beschäftigen, wenn Beschwerden auftreten oder irgendwas Schlimmes passiert ist. Und genau deshalb habe ich Nexus Precision Diagnostics gegründet, um frühzeitig mit präventiver Medizin da einzugreifen. Wir machen sehr, sehr viele Tests von wichtigen Biomarkern bis hin zu einem Ganzkörper-MRT oder einer sogenannten Liquid Biopsy. Ist ein Krebserfrüherkennungstest. Also wenn ihr Interesse habt, mehr darüber zu erfahren, schreibt mich an, hier über den Podcast. Die E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes.
Neben dieser Tätigkeit machst du auch was ganz Besonderes und das ist eigentlich das Thema, über das wir heute sprechen wollen, und zwar Sterbehilfe und Sterbebegleitung. Viele Menschen haben die Begriffe schon mal gehört. Magst du uns beide Begriffe einmal einordnen?
Ja, also letztendlich, wenn wir als Ärzte im Krankenhaus tätig sind, dann ist es normal, dass wir mit dem Tod in Kontakt kommen. Wir erleben es sowohl in der Rettungsstelle, in der Notfallmedizin, dass uns Patienten unter den Händen wegsterben, die wir nicht reanimieren können. Und da kriege ich gleich Gänsehaut, weil das ist immer ein Moment, ich glaube, an den kann man sich als Arzt oder als Ärztin nicht gewöhnen. Man kämpft um das Leben der Patienten und ist sehr berührt und sehr erschreckt, wenn man das Leben nicht retten kann. Genauso habe ich es in meiner Ausbildung zur Allgemeinärztin erlebt. Ich habe viel Chirurgie gemacht. Alle möglichen chirurgischen Fächer habe ich mir angeschaut. Ich war in der Herzchirurgie, ich war in der Neurochirurgie, in der Allgemeinchirurgie. Und auch da war ich tatsächlich direkt am Tisch, als ein Patient während seiner Herz-OP starb, und habe die Verzweiflung auch des Operateurs gespürt und die Aufregung bei den Anästhesisten. Und es ist ein ganz furchtbares Gefühl, wenn du dann aus dem Operationssaal trittst und du den Angehörigen mitteilen musst, der Patient, der da operiert wurde, hat es nicht überlebt. Mhm. Und das eindrucksvollste Erlebnis hatte ich in der Neurochirurgie, wo es mal ein 7-jähriges Mädchen getroffen hat mit einer schweren Hirnblutung. Also du musst dich zwangsläufig in unserem Beruf mit dem Sterben und dem Tod auseinandersetzen. Und im Krankenhaus ist es nochmal belastender, weil es immer Akutsituationen oftmals sind. Aber es ist vielleicht auch nicht ganz so tief berührend, weil das Leben weitergeht. Der Tag beginnt, die Arbeit auf der Station geht weiter, im OP geht weiter und es dann alles so ein bisschen verschwimmt. Mhm. Wenn du jetzt aber in der Praxis bist und eben Familien über Jahrzehnte betreust und dann plötzlich siehst, wie jemand erkrankt in einer Familie, schwer erkrankt, ja, dann ist es eine ganz andere Form der Begleitung. Also auch gerade im Alter, wenn natürlich mehr Krankheiten kommen und eben Krankheiten auftreten wie schwere Krebserkrankungen oder Erkrankungen aus dem neurologischen Formgebiet, wo du siehst, die Menschen siechen dahin, dann kommt irgendwann diese Situation, wo du überlegst, wie kann ich dem Menschen das Leid leichter machen. Mhm. Und dann ist jeder Arzt schon mal auf jeden Fall in der Situation gewesen, wo du zur Schmerzbehandlung gerufen wurdest und du musstest vielleicht Morphium spritzen, um Schmerzen zu lindern, und hast dadurch natürlich eine sogenannte indirekte Sterbehilfe getätigt. Mhm. Also wir reden halt von einer therapeutischen Sterbehilfe oder einer indirekten Sterbehilfe, die darauf aus ist, Schmerzen zu lindern, Leid zu ersparen und natürlich auch möglicherweise das Leben zu verkürzen, indem du durch Morphium eine Atemdepression erreichst, dass der Patient leichter sterben kann. In Deutschland war bis 2020 es verboten, eine Sterbehilfe zu leisten, also eine aktive Sterbehilfe zu leisten, im Sinne von einer frei verantwortlichen, selbstbestimmten Sterbehilfe. Und das war einfach verboten, also dass jemand kommt und sagt, helfen Sie mir, ich möchte sterben. Mhm. Das durftest du als Arzt definitiv nicht tun. In der Schweiz ist das schon seit vielen Jahren bekannt, auch in Holland. Mhm. Aber in Deutschland eben gab es ein Gesetz, ich glaube im Februar 2020 war das, dass wir aktive Sterbehilfe leisten dürfen, aber eben nur als assistierte Begleitung. Das heißt, die letzte Handlung, das Trinken eines Gifts oder das Einleiten einer Infusion muss der Patient noch selber tun können, also selber dazu in der Lage sein.
Und wenn der Patient oder der Mensch nicht in der Lage ist, das zu tun, weil er gelähmt ist?
Dann geht es leider nicht. Das gibt also wirklich wichtige Voraussetzungen. Das muss tatsächlich gewährleistet sein, dass eben gerade, also heute in Deutschland macht man das mit einer Infusion. Die Patienten müssen das noch schaffen, also trotz vielleicht stark arthrotisch veränderter Hand- und Fingergelenke, muss man die Infusion selber öffnen können. Entweder mit Hilfe so eines kleinen Hebels oder einer Spange. Auf jeden Fall darfst du als Arzt nicht die Infusion öffnen.
Das heißt, es geht auch nicht, dass wenn jetzt jemand wirklich komplett gelähmt ist und ich den Menschen frage, soll ich jetzt hier den Hahn öffnen? Und er gibt mir zu erkennen, ja, das geht nicht.
Nein.
Okay.
Nein, das geht leider nicht. Also es gibt wirklich Ausschlusskriterien. Und das finde ich auch schlimm, ne, dass es tatsächlich sowas nicht möglich ist. Also du meinst ja wahrscheinlich die Fälle, die von der Halswirbelsäule an gelähmt sind, wo man wirklich sagt, es ist jetzt mein Leben, ist einfach vorbei. Das ist wirklich hart, ja, aber das geht nicht. Also es gibt tatsächlich Ausschlusskriterien dafür.
Okay.
Ich meine, die Frage ist, also da ist die Sterbebegleitung offen, also wenn er dazu in der Lage ist, das zum Beispiel mit den Zähnen zu machen, ja, dass er mit dem Mund einen Hahn umlegt, das wäre noch möglich, tatsächlich. Okay. Also das wird individuell geprüft.
Verstehe. Als wir uns kennengelernt haben, hat mich das überrascht, weil ich wusste selber nicht, dass es in Deutschland möglich ist. Mhm. Ich wusste von Holland und in der Schweiz. Mhm. Von daher ist es eine sehr, sehr interessante und wichtige Information, die wir hier heute hören. Mhm. Seit 2020, sagst du.
Ja.
Wie ist da der rechtliche Rahmen?
Also es gibt diesen, ich glaube, das ist der Paragraph 217 StGB, der eben besagt, dass eine aktive Sterbehilfe im Sinne von einem assistierten Suizid als Bundesrecht in Deutschland erlaubt ist. Mhm. Jedoch einzelne Bundesländer sehen das noch unterschiedlich. Also ich habe gerade diese Woche mit einem Sterbehilfeverein telefoniert, der mir erzählt hat, was ich auch nicht wusste bis dahin, dass im Saarland das nicht erlaubt ist. Hm. Ja, also es ist immer noch ein bisschen regional unterschiedlich, aber eigentlich bundesweit besteht das Recht auf den assistierten Suizid in der Voraussetzung, dass natürlich so ein Gesuch erstmal geprüft wird, rechtlich geprüft wird. Und da geht es eben einzig um diese Freiverantwortlichkeit.
Lass uns nochmal über den Unterschied zwischen aktiver und passiver Sterbehilfe sprechen. Was ist passive Sterbehilfe? Was ist aktive Sterbehilfe?
Also aktive Sterbehilfe ist eine Tötung auf Verlangen. Mhm. Und das ist in Deutschland nicht erlaubt. Und eine passive Sterbehilfe ist im Prinzip ein Beenden von lebenserhaltenden Maßnahmen. Mhm. Also das ist ja auch was wir in der Allgemeinmedizin oder in der Familienmedizin ganz häufig ansprechen. Also ich mache das tatsächlich regelmäßig bei Patienten so ab dem 50. Lebensjahr oder aber auch, wenn natürlich irgendwelche Krankheiten auftreten, dass ich die Patienten informiere, eine Patientenverfügung festzuschreiben, wo wirklich dann genau dezidiert draufsteht, was sie möchten als lebenserhaltende Maßnahme und was abgelehnt wird. Und eben zum Beispiel Beatmung kann abgelehnt werden, Dialyse kann abgelehnt werden, genau. Medikation. Und ich finde es super wichtig, dass man eine Patientenverfügung heutzutage hat.
Und die in Deutschland erlaubte assistierte Sterbehilfe ist ja, also eigentlich ist ja schon Tötung auf Verlangen, aber der Patient leitet selber quasi die Maßnahme ein und von daher ist es keine aktive per Gesetz, richtig?
Genau, also der assistierte Suizid ist einfach eine erlaubte Sterbehilfe nach eigenverantwortlichem Wunsch des Patienten. Das heißt, es wird wirklich genau geklärt, die Patienten stellen ein Sterbegesuch bei einem Verein, der sich darauf spezialisiert hat. Es gibt mehrere Vereine in Deutschland. Es gibt zum Beispiel die Dignitas, es gibt die Rechtsberatung Sterbehilfe, es gibt Linus. Es sind verschiedene Sterbehilfevereine, die in den letzten Jahren so entstanden sind. Mhm. Und die wirklich seriösen Vereine, die nehmen erstmal das Sterbegesuch auf, prüfen das über ihre Rechtsberatung, also wird wirklich mit Anwälten geprüft. Und da wird eben ganz genau geschaut, ist es wirklich ein freier Wille, gibt es irgendwelche Bedürfnisse, die andere haben könnten, also Erbspekulationen oder ist es vielleicht auch ein Wunsch auf Sterben, weil ich mir das Leben im Alter nicht mehr leisten kann. Also das darf alles nicht vorliegen. Und das dürfen jetzt keine sozialen Gründe ausschlaggebend dafür sein, dass jemand aus dem Leben scheiden möchte.
Was sind so die häufigsten Gründe, warum Leute aus dem Leben scheiden wollen?
Also das häufigste ist natürlich eine Erkrankung, die eine Aussichtslosigkeit mit sich bringt, also eine nicht heilende und heilbare Erkrankung, natürliche chronische Schmerzen, aber auch das Alter als solches, was das Leben nicht mehr lebenswert macht. Also das ist wirklich sehr häufig, dass die Patienten alleine sind im Alter, in einem Altersheim leben. Das kann noch so ein wunderschönes Altersheim sein. Aber wenn ich gar keinen Sinn mehr in meinem Leben sehe und über 90 Jahre alt bin, dann ist es häufig der Wunsch nach Erlösung und nach einem würdevollen, selbstbestimmten Abtreten von dieser Welt.
Und Krebserkrankungen?
Ja, absolut. Krebserkrankungen sind natürlich ein wichtiger Punkt auch. Also auch das habe ich öfters schon erlebt. Mhm. Patienten, die einfach das Palliative ablehnen und sagen, ich möchte jetzt nicht so in diese Situation kommen, gepflegt werden zu müssen. Mhm. Auch da spielt ja viel eine Rolle der Hilflosigkeit, dass ich dann plötzlich mich waschen lassen muss, mich füttern lassen muss und einfach jeden Tag warte, nicht mehr aufzuwachen. Und das ist natürlich auch ein starker Indikator zu sagen, ich möchte gerne von dieser Welt treten.
Wie sieht's mit der medizinischen Begleitung in Hospizen aus? Ja, weil das kann in Richtung Sterbehilfe enden, aber meistens ja eher eine vielleicht mal etwas auch längerfristige Begleitung.
Ja, also ich finde, Hospize sind absolut wunderbare Einrichtungen für häufig sind es ja krebskranke Menschen, auch gibt ja auch Kinderhospize und meine Mitarbeiterin in meiner Praxis, die hat ein paar Jahre in einem Kinderhospiz gearbeitet. Also das ist schon natürlich auch eine sehr anspruchsvolle und sehr ehrenwerte Arbeit, diese Familien zu begleiten und diese Trauer zu ertragen. Ja. Ich finde ein Hospiz wunderbar, aber das ist eben, hat ja mit Sterbehilfe in dem Sinn nichts zu tun, sondern das ist natürlich ein Versorgtwerden liebevoll, auch palliativ mit Schmerzmitteln bis zum Tod. Ne? Und der assistierte Suizid bedeutet ja, dass ich Herr über meine Sinne bin und sage, zu dem Zeitpunkt möchte ich einfach nicht mehr. Mhm. Und die Würde des Menschen ist unantastbar, muss man einfach sagen. Und das ist etwas, was eben sehr individuell ist. Der eine hat gar kein Problem damit, sich pflegen zu lassen. Der wieder andere sagt, bis dahin möchte ich es nicht kommen lassen. Ja. Ne? Und das finde ich sehr, sehr wichtig. Auch gerade jetzt in unserer aktuellen ärztlichen Situation, wo wir ja alle mit dem Thema Longevity uns so umgeben und alle möglichst lange am Leben erhalten wollen. Und ich kenne ja auch einen Podcast von dir, wo du selber sagst, ich will 120 Jahre alt werden. Das
sind die Ambitionen, ja.
Ja, das ist deine Ambition. Aber weißt du, ich frage dich dann, willst du es wirklich? Weil du hast ja auch Kinder. Mhm. Ne? Und die Frage ist ja, oder andersrum, was ich persönlich nicht möchte, und ich habe 3 Kinder, ich möchte niemals, dass ein Kind vor mir geht. Ja, also das wäre für mich der absolute Albtraum, wenn eins meiner Kinder vor mir sterben würde. Und deshalb habe ich immer so Angst mit dieser Aussage, oh, ich möchte möglichst alt werden. Ich möchte auf jeden Fall so alt werden, dass ich vor meinen Kindern gehe. Und nicht
andersrum. Also ich sag mal so, statistisch gesehen ist es sehr unwahrscheinlich, dass uns das passiert. Mhm. Außer irgendwie ein schlimmer Unfall oder sowas geschieht oder eine schlimme Erkrankung. Ja. Aber die Wahrscheinlichkeit ist doch sehr hoch, dass wir vor unseren Kindern ableben werden. Ich würde aber ganz gerne meine Enkelkinder, sofern ich dann welche habe, aktiv miterleben.
Ja.
Und deshalb richte ich auch mein Krafttraining danach aus, dass ich schwere Dinge vom Boden hebe.
Ja.
Obwohl ich nicht hoffe, dass mein Kind 140 Kilo wiegen wird. Das Enkelkind.
Genau.
Das wär nicht gesund. Ja. Aber dennoch stärke ich wirklich bewusst Muskulatur, um genau das zu machen. Also eigenständig vom Boden aufheben, Dinge über Kopf wegdrücken, damit ich mein Gepäck verstauen kann, weil ich will noch reisen im Alter. Und, und nur darum geht's mir.
Absolut, das halte ich auch absolut für sinnvoll. Ich glaube, dass mit uns auch eine andere Generation heranwächst als die aktuell um die 80, 90 Jahre alt sind, weil die jetzige Generation in diesem Lebensabschnitt, die hat eben all das, was wir jetzt an Longevity-Maßnahmen eben predigen, hat die ja noch nicht erlebt. Ne? Und das sind halt viele chronisch kranke Menschen. Und ich finde eben, da ist es besonders wichtig, dass wir auch dieses Thema einfach mal verbreiten und sagen, es ist wichtig, dass wir selbstbestimmt entscheiden dürfen. Mhm. Und das nicht über unsere Köpfe hinweg entschieden wird. Und wir haben schon in der Medizin sehr häufig einfach gemacht und ohne wirklich richtig individuell zu handeln und nachzudenken. Und ich finde, das ist einfach ein wichtiger Punkt, neben all dem anderen, was wir präventiv tun, dass wir aber auch uns bewusst machen, irgendwann endet dieses Leben und im besten Fall bestimme ich das selbst.
Ja. Wie gehst du mit den Angehörigen um?
Sehr offen. Mhm. Also ich hatte jetzt wirklich schon einige Vorgespräche auch und die Angehörigen sind ja dann meistens auch schon in ihren 60ern und sind sehr verständnisvoll, was das Alter und das Altern betrifft. Mhm. Und bisher hatte ich jetzt noch keine Angehörigen, die sich da quergestellt haben. Also es ist eher wichtig, finde ich, dass wir an auch die Ärzte appellieren und die Sterbevereine, dass die sehr empathisch mit den Menschen umgehen sollen. Mhm. Ja, da habe ich gerade die Woche tatsächlich einen Fall gehabt. Eine jetzt 70-Jährige hat mir erzählt, dass ihr Vater 91 jetzt vor wenigen Wochen assistierten Suizid durchgeführt hat eben und gestorben ist und einen Verein gewählt hat, wo eben tatsächlich diese ganze Rundumbetreuung nicht sehr empathisch war. Also der Arzt kam dann zu dem alten Herrn und hat ihn wirklich auch in sehr lauter Art und Weise angesprochen. Ja, ich werde Sie nicht reanimieren und ich werde jetzt Ihnen diese Infusion anhängen und dann werden Sie sterben. Und hat das so wenig empathisch, wenig liebevoll und sehr sachlich und nüchtern dem alten Mann gegenüber geäußert. Und das finde ich sehr schlimm. Mhm. Also ich finde, wenn wir mit diesem Thema an die Öffentlichkeit gehen und auch Ärzte auffordern, denkt mal drüber nach, auch da zu helfen, dann aber auf eine Art und Weise, die wirklich extrem würdevoll und extrem liebevoll ist und das Ganze in ein Setting einbettet, wo Angehörige und der Sterbewillige sich einfach zu 100% wohlfühlen. Das finde ich wirklich wichtig. Also wenn man das schon so macht.
Absolut. Es wird ja Stellhilfe teilweise auch kontrovers diskutiert. Mhm. Kannst du die Diskussion nachvollziehen?
Ja, natürlich. Also wenn man jetzt vom christlichen Glauben her ausgeht, dann muss man einfach sagen, der christliche Glaube, der sieht einfach Sterbehilfe nicht vor. Ja?
Ich kenne keine Religion, wo die Sterbehilfe vorgesehen
ist. Ja, eigentlich keine Religion. Ja, ja, das ist schon richtig. Aber also ich kann das einfach verstehen, weil wir heute sehr alt werden und weil wir auch als Ärzte natürlich eine Menge dafür tun, dass die Leute sehr alt werden und weil wir ja auch tatsächlich viele über Jahre konservieren mit ihren ganzen Medikamenten und allem, was sie so kriegen und wir aber nicht unbedingt für eine Lebensqualität sorgen. Also wir verlängern das Leben zwar und die bekommen einen Haufen Medikamente, aber ich habe so viele Patienten in Hausbesuchen gehabt, die wirklich in ihren Pflegebetten dahin vegetiert sind. Also ich bin manchmal mit eingezogenem Kopf aus den Wohnungen raus, habe mir gedacht, um Gottes Willen, so willst du niemals enden, habe ich mir gedacht. Und irgendwo gab es auch diesen Wunsch von Seiten der Patienten sehr häufig. Bitte, Frau Doktor, bringen Sie mir doch jetzt einfach mal die Spritze mit, ich möchte nicht mehr. Und dann stehst du da und sagst, gibt's aber leider nicht, nein. Ja.
Hm? Was sind denn aus deiner Sicht so die größten Missverständnisse, die mit Sterbehilfe einhergehen?
Also ich glaube, dass Missverständnis. Also die Frage ist halt, haben die Menschen miteinander wirklich gesprochen? Also gerade das Gespräch des Sterbewilligen mit seinen Angehörigen. Und was ist in der Familie gerade aktuell für eine Situation? Also ich denke, dass es häufig Kommunikationsprobleme sind. Mhm. Also man darf ja auch, wenn man so ein Gesuch erstellt, wirklich nicht vergessen, es muss einen Prozess durchlaufen. Und es geht nicht so, dass ich heute meinen Wunsch äußere, sterben zu wollen und in 2 Wochen wird es dann erledigt sein, sondern es dauert mindestens 2-3 Monate. Okay. Und die Rechtsberatungen prüfen diese Familiensituationen. Mhm. Also wirklich, wenn da Missverständnisse sind der Durchführung oder irgendwelche doch Erbansprüche und Streitereien. Ja. Also es wird alles bis zum letzten Detail mit den Angehörigen besprochen. Und wenn man aber alles klärt und wirklich aufklärt und sagt, wie es abläuft, wie diese ganzen Sachen geregelt sein sollen, auch diese ganzen Hinterbliebenschaften und solche Sachen, glaube ich, gibt es eigentlich kein Missverständnis. Mhm. Es wird ja nicht einfach so gemacht. Es ist ja immer eine Geschichte dahinter.
Ja, also ich kann mir vorstellen, dass aber auch die Frage, dass Menschen glauben, okay, ich will nicht mehr leben. Jetzt wende ich mich an quasi meine Hausärztin, von der ich weiß, dass sie das Ganze begleitet. Mhm. Und nächste Woche darf ich da hingehen.
Ja, das ist natürlich ein großes Missverständnis. Mhm. Aber ich habe wirklich schon in meinen Patienten einige wirklich beraten. Also ich habe viele beraten über die Patientenverfügung. Und ich finde, das ist so das Erste, was man machen sollte, dass man wirklich festlegt, wenn ich jetzt verunfalle oder aber eine Erkrankung habe, wie möchte ich im Krankenhaus behandelt werden? Mhm. Und natürlich, wenn ich jetzt von mir selber ausgehe, zum jetzigen Zeitpunkt, ich fahre nachher nach Hause oder ich hatte einen Unfall, ich möchte natürlich, dass alles getan wird, um mein Leben zu retten. Ja. Wenn ich jetzt aber 80 Jahre alt bin und ich habe eine konsumierende Erkrankung, sprich einen Tumor, und ich bekomme Chemotherapien, es geht mir nicht gut, ich bin geschwächt, ich habe wirklich eigentlich keine Freude mehr, weil ich nicht mal mehr einen Spaziergang hinbekomme. Dann ist das eine andere Situation. Und dann kann man mit dem Patienten sprechen und ich mache auch diesen Vorschlag, also progressiv, ich erzähle dem Patienten auch, dass es das in Deutschland gibt, weil ich finde, es sollte jeder wissen, dass man auch nicht leiden muss bis zum Nimmerleinstag. Und dann wissen die Patienten schon, dass sie sich an einen Verein wenden müssen. Dann kommen die Sterbebegleiter, erklären das ganze Prozedere. Dann werden eben diese Gesuche geschrieben. Es werden Gutachten auch von den Hausärzten eingereicht. Und das ist eine Sache, die sehr seriös ist und wo man einfach auch sicher sein kann, dass das in einem guten Umfeld abläuft.
Also es dauert auf jeden Fall mehrere Monate. Also das muss man wissen.
Genau, also es dauert mehrere Monate. Und in dem neuen Verein, den ich jetzt kennengelernt habe, Rechtsberatung Sterbehilfe, also das heißt neue, den gibt es auch schon Jahrzehnte in Deutschland, aber eben die kümmern sich sehr, sehr schnell, dauert das so 2 Monate ungefähr. Also das ist schon schnell. Mhm. Ja, und es kommt auch immer darauf an, es gibt Vereine, da muss man Mitgliedsbeiträge bezahlen. Mhm. Das finde ich immer ein bisschen unseriös, weil so ein Mitgliedsbeitrag über Jahre, wenn ich mich jetzt heute bei so einem Verein melde und ich möchte in 10 Jahren möglicherweise einen assistierten Suizid in Anspruch nehmen, weiß ich nicht, ob das unbedingt sein muss. Ja. Aber es gibt eben andere Vereine, die sagen, okay, das ist ein Betrag, den muss ich bezahlen, um in diesen Verein einzutreten. Und dann wird eben nur noch bezahlt, wenn der assistierte Suizid vollzogen wird.
Ich finde es immer noch ein seltsames Konstrukt, dass das über Vereine läuft. Und es hat eigentlich nichts mit einem Verein zu tun. Aber
absolut. Gut. Absolut. Genau, aber wie wollen Sie sich sonst nennen? Also es ist
es darf ja nichts Gewerbliches sein. Sehr gute Frage. Ich weiß nicht, aber ich finde es trotzdem befremdlich. Aber
Ja, also es klingt für mich auch befremdlich, deshalb war ich die Woche eigentlich überrascht, weil die heißen eben Rechtsberatung, Sterbehilfe und nicht Sterbehilfeverein. Ne? Mhm. Es ist schon, du hast da total recht, es klingt irgendwie ein bisschen nach Geldabzocke oder sowas. Mhm. Ja. Aber auch der Tod ist nicht umsonst, wenn du dir überlegst, wenn du jetzt jahrelang im Bett liegst und dich über 5 oder 10 Jahre pflegen lässt, du brauchst auch ganz schön viel Geld, um dich pflegen zu lassen. Ne? Und das Geld sollte nie eine Rolle spielen, habe ich gerade schon gesagt. Aber man muss natürlich überlegen, was habe ich für eine Qualität im Leben? Und die Patientin, die bei mir die erste war, die ich da begleitet habe, die war 98 Jahre alt. Und das war eine ganz kluge Frau, unfassbar, eine tolle Lehrerin. Und die war einfach körperlich verfallen. Die hatte so schlimme Arthrose, die konnte nicht mehr zur Toilette gehen, die musste sich pflegen lassen. Und letztendlich hat sie aber für sich entschieden, ich möchte jetzt gehen, weil ich habe keine Freude mehr im Leben. Ja. Ich kann nicht mehr draußen die Jahreszeiten sehen, ich kann meine Zeitung nicht mehr lesen, ich kann schlecht hören. Und die wollte ihrem Leben ganz bewusst ein Ende setzen. Aber mit 98, muss ich sagen, ist das ihr gutes Recht. Hm.
Wenn sich Leute jetzt weiter informieren wollen, Rechtsberatung, Sterbehilfe ist ein Weg.
Genau, das ist also Rechtsberatung, Sterbehilfe ist ein Weg. Dann habe ich mit der Dignitas schon zusammengearbeitet, finde ich auch sehr wichtig. Dann gibt es einen neuen Verein, der heißt Linus. Mhm. Da weiß ich jetzt aber noch nicht viel drüber. Letztendlich muss man im Internet googeln und ein paar Vereine einfach nur nachprüfen. Ich finde, es ist immer wichtig, dass man, wenn man mit den Menschen in Kontakt kommt, ein gutes Gefühl hat. Mhm. Also das sage ich meinen Patienten auch. Ich finde, es darf aber auch gar nichts Unseriöses mitschwingen. Und ich finde, man braucht auch einen guten Arzt, dem man vertraut. Und es muss ein Arzt sein, der sich auch mit diesem Patienten mal beschäftigt. Ihn vielleicht mal eine Stunde seiner Zeit widmet und mit ihm spricht. Und das ist auch etwas, wo ich auch ein bisschen entsetzt bin, weil die Ärzte bekommen dafür schon auch gutes Geld, dass sie das tun. Ne? Und ich finde, wenn man auch daran verdient, dann muss man auch eine Leistung bringen, die vielleicht über das Legen einer Infusion hinausgeht. Und das ist eben so dieses zwischenmenschliche Abholen. Ne? Dass ich wirklich gucke, was sind die Motive. Und das ist auch etwas, was bei einer seriösen Sterbehilfe wirklich im Hauptfokus ist, dass ich mich genau danach orientiere, was sind die Beweggründe. Mhm. Es dürfen eben nicht Beweggründe sein wie eine Lebensmüdigkeit, ja, oder eine Depression oder eine Impulsentscheidung. Ne? So, jetzt ist gerade meine Frau gestorben, jetzt will ich auch gehen. Ja. Ne? Also man muss das schon prüfen.
Mhm. Okay. Claudia, ich danke dir. Es war kein super optimistisches, positives Thema, aber es ist positiv, dass wir darüber gesprochen haben.
Ja.
Weil es ganz wichtig ist und die wenigsten, inklusive mir, wussten das, dass es in Deutschland möglich ist. Mhm. Von daher ist es erstens ein wichtiges Thema, zweitens super, dass du das machst. Mhm. Ich danke dir ganz herzlich für diesen Austausch.
Sehr gerne, lieber Hadi. Ich würde vielleicht noch einen Satz dazu sagen, und zwar sollte man sich auch über die Kosten nochmal unterhalten. Weil das, was ich jetzt weiß, was ich mitbekommen habe die letzten Jahre, ist, dass die Patienten sich meist so für ungefähr 3.000 Euro in diesen Verein einkaufen oder halt an den Verein circa 3.500 Euro zahlen müssen. Vielleicht sollte man das auch wissen. Und dann natürlich für diesen Akt der Sterbehilfe als solches nochmal 3.000 Euro zahlen. Okay. Also ich finde schon, dass das wichtig ist, weil manche Leute können sich das auch gar nicht leisten. Ja. Ne? Und das ist auch eine Sache, dann muss man natürlich noch seine Beerdigung bezahlen. Und selbst der Tod kostet in Deutschland sehr viel. Und ich finde trotzdem, dass man das abwägen muss mit der Situation, wie altere ich, wo lebe ich, was gebe ich an Pflegegeldern aus. Und wir haben eine Gesellschaft, die massiv überaltert. Ja, und wenn man halt fit ist im Alter, das lohnt sich immer, um darauf zu achten. Ja. Aber ich finde eben diese Situation mit der Möglichkeit, dass ich würdevoll und selbstbestimmt gehen kann, sehr, sehr wichtig.
Super. Vielen Dank für den wichtigen Hinweis. Es ist viel Geld.
Ja, es ist wirklich viel Geld. Absolut. Das muss man schon wissen.
Super. Claudia, ich danke dir.
Sehr gerne. Gerne.
Die Fakten der Folge.
Wir können uns merken, Sterbehilfe ist nicht gleich Sterbehilfe. Es gibt unterschiedliche Formen, die rechtlich und ethisch klar voneinander abgegrenzt werden müssen. Gute Palliativmedizin und Hospizversorgung spielen eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, Leid zu lindern und Menschen am Lebensende zu begleiten. Die Diskussion über Sterbehilfe betrifft nicht nur juristische Fragen, sondern auch grundlegende Werte wie Würde, Selbstbestimmung und den Umgang mit dem Sterben in unserer Gesellschaft.
Random Reminder.
Random Reminder. Eisen liebt Vitamin C. Wenn du eisenreiche Lebensmittel isst, zum Beispiel Linsen, Bohnen, Spinat oder Kürbiskerne, kann dein Körper das Eisen deutlich besser aufnehmen, wenn gleichzeitig Vitamin C dabei ist. Gib etwas Zitronensaft über den Salat, iss eine Kiwi dazu oder kombiniere die Mahlzeit mit Paprika. So holst du mehr aus deinem Essen heraus, ohne mehr davon essen zu müssen. Also mein Random Reminder heute, manchmal entscheidet die Kombination über die Wirkung. Bis zum nächsten Mal, bleib gesund und neugierig.
Das war Mission Gesundheit mit mir, Dr. Hadi Sadeh. Danke, dass ihr Teil dieser wachsenden Community seid. Unterstützt den Podcast gerne mit einem Like, Kommentar oder einem Follow. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und neugierig.